Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Inka Löwendorf liest die 7. von 10 Folgen aus dem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Im mühseligen Leben der Performance-Künstlerin Juno gibt es verschiedene Sphären. Ihr Alltag ist bestimmt von den Bedürfnissen ihres kranken Mannes Jupiter. Dazu geht sie ihren eigenen Auftrittsprojekten als Tänzerin nach und sie hat Freude daran, sich Tattoos stechen zu lassen. Das ist auch ein Thema mit Benu, dem Nigerianer, mit dem sie nachts chattet. Das neueste Tattoo ist eine pelzige Wildbiene auf ihrem rechten Arm. Die Frage, ob sie zu alt für Tattoos und Ballett sei, stellt sie sich nicht mehr. Jenseits der 50 kann man alles machen.
Beim Sommerfest würden sie den Pas de Quatre von Jules Perrault tanzen. Ein berühmtes Stück von 1854, erschaffen für die damals 4 berühmtesten Tänzerinnen der westlichen Welt. Marie Taglioni, Carlotta Grisi, Lucille Gran und Fanny Cerito. Sie waren damals Superstars. Zur Uraufführung des Stücks trafen sie das erste Mal zusammen und traten gemeinsam auf. Das war eine Sensation. Juno sollte die Position der Marie Taglioni tanzen. Es gab keine Handlung in dem Stück, nur eine Situation. 4 Frauen tanzten zusammen. Geometrische Muster, Vierecke, Kreise, Diagonalen. Planeten, die sich treffen, beinahe kollidieren. 4 Freundinnen, die spielen, auf einer Wiese jagen, auf einem Planeten toben, 4 Seelen, 4 immer noch lebende Seelen. Mindestens 2-mal in der Woche waren Proben, auch samstags oder sonntags. Oft dauerten sie bis in den späten Abend. Manchmal schaute Juno ihre Mittänzerinnen an, wenn sie in einer Pause im Studio standen, außer Atem den Verbesserungen von Nais lauschten, und sie suchte etwas in den Gesichtern. Aber sie wusste nicht, was sie suchte. Nach ein paar Falten oder nach diesen kleinen Beulen unterhalb der Mundwinkel, weil die Haut weniger elastisch wurde und zu hängen begann. Und deswegen bildeten sich die Beulen. Aber das war es nicht, wonach sie suchte. Auf Instagram hatte Juno Reels gesehen, in denen junge Frauen zeigten, wie man die Beulen mit Gesichtsgymnastik wegbekam. Aber sie hier in ihrer Tanzgruppe hatten diese Beulen sowieso nicht. Ihre Haut war so straff über die Gesichtsknochen gespannt, dass nichts herabhängen konnte. Womöglich suchte Juno nach einer Stelle im Gesicht, die verriet, wie durchlässig sie waren für alles, was noch kommen würde. Und für alles, was bereits hinter ihnen lag. Eine Membran, durch die hindurch etwas leuchtete. Sie schickte Benu ein Foto von ihren Spitzenschuhen ohne ihre Füße darin. Sie sehen hübsch aus, aber ziemlich klein. Dabei habe ich sogar eine große Größe. Der Schrei von Edvard Munch-Emoji. Tut es weh, wenn du darin tanzt? Nicht, wenn du die richtigen Schuhe hast und gute Technik. Es ist wie eine Droge. Nach den ersten paar Schritten werde ich high. Juno hatte es zuerst ein bisschen unangenehm gefunden, mit Benu über das Ballett zu reden. Das Ballett war umfassend auf der Welt. Das Ballett war kolonialer als die stärkste Kolonialmacht es je war. Das Ballett war überall, wie Vögel und Mücken. Das superweiße Ballett. Juno wusste fast alles darüber. Das Ballett strotzte nur so vor rassistischen Stereotypen. Nussknacker, Le Corsaire, La Bayadère, Don Quichotte. Bis in die Nullerjahre wurden in den großen traditionsreichen Opernhäusern all diese Stücke gespielt, in denen Blackfacing vorkam. Le Corsaire, La Bayadère, Nussknacker. Am Bolschoi in Moskau sogar noch im Jahr 2019, Nussknacker. Es waren zwar durchweg starke Frauenfiguren in den Stücken und oft waren die Ballette radikale Kritiken an der Klassengesellschaft. Es ging häufig gegen den Adel. Giselle, Romeo und Julia. Die europäische Tanzwelt des 18. und 19. Jahrhunderts war alles andere als bürgerlich. Eigentlich ein bisschen wie beim Zirkus. Lauter umherziehende, anarchistisch lebende Leute, die keinesfalls so leben wollten wie das Bürgertum. Das machte den Rassismus in den Balletten nicht besser. Auch anderes konnte man kritisieren am Ballett. Das stereotype Frauenschönheitsideal, das stereotype Männerbild. Ritter, Prinzen, Sprungkraft, Muskeln. Aber beim Tanzen verließ man die Erdatmosphäre. So war es nun mal. Juno kam nicht davon los. Manchmal hatte sie auch das Gefühl, nur im Ballettsaal wirklich da zu sein. Als wollte sie sich für das weiße Ballett entschuldigen, schrieb sie Beno ziemlich viel dazu. Ich mag eigentlich nur das Tanzen selbst, die Technik. Die Stücke interessieren mich gar nicht so. Naja, bis auf Giselle, Schwansee, Romeo und Julia, weil darin alles so gnadenlos endet. Beno hatte von Schwanensee schon mal gehört, von Romeo und Julia auch, aber Giselle kannte er nicht. Da geht's um eine junge Frau, die von einem Typen belogen wird, so eine Art dunkles Märchen. Der Typ ist ein mächtiger Fürst und verspricht ihr Hochzeit. Dabei ist er längst mit einer Gräfin verlobt. Für ihn war das nur ein Spielchen. Als Giselle das realisiert, tanzt sie eine ganze Party lang durch und stirbt. An gebrochenem Herzen, wie es heißt. Später hat der Fürst ein schlechtes Gewissen, er will das Grab von Giselle besuchen und verläuft sich im Wald. Er trifft auf die Willis, so eine Art Geister von Frauen, die aus Liebeskummer starben. Der Fürst muss mit ihnen tanzen, bis er tot umfällt. Aber Giselle ist auch unter den Willis. Sie verzeiht ihm und versprüht einen Zauber, der ihn schützt. In der Morgendämmerung darf er gehen. Wow, traurige Geschichte. Trauersmiley mit Träne. Naja, es muss schon immer wieder sterben in solchen Geschichten, sonst nimmt es die Leute nicht richtig mit. Der Prinz hat ganz schön was auf sich genommen, wenn er nachts durch den Wald irrt. Nur ist's leider zu spät für seinen Mut. Beno schickte eines dieser Herz-Emojis. Das rote Herz, das in der Mitte zerbrochen ist. Acht. Proben, tanzen, proben. Juno musste die nächsten Auftritte planen. Das Gastspiel in München stand an. Das Theater hatte eine Gastspielförderung für sie erhalten. Sie verdienten Geld mit dem Auftritt. Es könnte mehr sein, aber es war okay. Sie hatten sogar ein Reisekostenbudget. Sie waren zu dritt. Die Instrumente mussten mit und die Kostüme. Sie brauchten ein Auto und jemand, der es fuhr, denn von ihnen hatte niemand den Führerschein. Wann würde sie die Vorräte für Jupiter kaufen? Sie musste Mails schreiben, die Zahlen der Finanzierung ansehen und die nächste Produktion wartete auch. Ein Audio-Walk durch den Leipziger Auwald, wieder zusammen mit Tristan und Phoebus im September. Juno hatte einen Text über eine moderne Artemis geschrieben, die in einem dystopischen Wald lebte. Phoebus hatte ein wunderschönes Hörspiel draus gemacht. Juno bekam eine Förderzusage vom Kulturamt der Stadt, aber wieder keine von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Das Projekt musste mit der Hälfte der geplanten Gelder auskommen. Juno rechnete alles um, stellte den Finanzierungsplan neu auf, schob Summen hin und her. Abends warf sie sich einfach vor das Notebook und öffnete Instagram. Madonna kam mit gebleichten Augenbrauen und einem spitzen Kinn zu den Grammy-Verleihungen. Na und? Das war schon alles? Es gab einen Aufstand in den sozialen Medien deswegen. Juno rechnete weiter die Zahlen auf dem Kosten- und Finanzierungsplan zusammen. Es war sehr wenig Geld, das sie trug. Was trug sie überhaupt? Die Energie. Ein Überschuss an Energie erzeugt einen Knall, eine Erschütterung oder ein Feuer. Dies war Februar 23, ein Monat mit Zahlen. Ein Monat, in dem der Ukraine-Krieg schon ein Jahr lang dauerte. Ein Monat, in dem in Nigeria Wahlen waren. Juno hatte keine Ahnung von Nigerias Wahlsystem, von Nigerias politischem System überhaupt. Sie besuchte Jupiter in seinem Zimmer wie immer, brachte ihm Pizzazungen. Am nächsten Tag Geflügelbratwurst im Blätterteig. Mittwochs Spinatschiffchen aus dem SB-Snackregal im Konsum. Dann war das Konto wieder leer. Juno war egal, wie Madonna aussah. Bei den Wahlen in Nigeria hatten sich massenhaft Erstwähler registriert. Das las Juno auf Zeit Online. 90 Millionen Menschen waren stimmberechtigt, davon fast die Hälfte unter 35. Das ließe hoffen, schrieb die Zeit. Die jungen Leute in Nigeria wollten an ihrem Land etwas ändern. Die Inflationsrate lag bei 22%. Rund die Hälfte der Einwohner lebten unter der nationalen Armutsgrenze. Obwohl Nigeria die größte Volkswirtschaft des afrikanischen Kontinents war. Das war der Februar 23. Und wie klein ihre Kreise dagegen waren, die sie zog. Die Strecke, die sie gerade ging, das war der Weg vom Tanzstudio nach Hause, keine 2 Kilometer, und doch schon eine halbe Welt. Der Komplex mit den Neubauten, die Karlbrücke über die Weiße Elster, hier konnte man die Sterne ganz gut sehen. Heute jedoch nicht. Es war bedeckt. Ein Fuchs überquerte die Straße, dann zwei Waschbären. Das war's. Das Viertel war groß genug, darin unauffällig das alles auszuhalten. Die Sternbilder, das Wachsein, die Ungerechtigkeiten auf der Welt. Jupiter, den gewaltigen Sturm, der über ihm tobte, das rote Auge, das man auf jeder Aufnahme sah. Sie war in die Könneritzstraße eingebogen, kam an der runden Holzbank vorbei, die vor dem Konsum um eine junge Platane gebaut war. Eine junge Frau und ein junger Mann kauerten auf der Sitzfläche unter dem kleinen Blätterdach, beide halb sitzend, halb liegend. Die Frau hatte die Knie an die Brust gezogen, neben ihnen eine dieser großen Einkaufstaschen aus recyceltem Plastik. Als Juno näher kam, sah sie, dass die Frau fröstelte. Der Mann steckte sich eine Zigarette an. Ihr Alter ließ sich schwer schätzen. Sie sahen mitgenommen aus, aber sie trugen modische, saubere Kleidung. Juno ging an ihnen vorbei. Die junge Frau musterte sie, aber sagte nichts. Juno war kaum einen Schritt weiter, da hörte sie die beiden leise reden. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass sie ihr hinterherkamen, ihre hastigen Schritte. Juno behielt ihr Tempo bei. Sie hatte keine Lust, davonzulaufen, vor so jungen Leuten schon gar nicht. Tatsächlich gingen sie dann zu dritt nebeneinander her. Juno schickte zuerst einen genervten Blick zur Seite. Den beiden schien es nichts auszumachen. Die junge Frau trug die Tasche über der Schulter. Sie scheuerte an ihrem Anorak. Ratsch, ratsch machte es. »Haben Sie vielleicht etwas Geld für uns?«, fragte sie schließlich auf Englisch mit einem spanischen Akzent. Juno schaute die beiden genauer an. Sie waren gut aussehend, keine ausgefallenen Zähne. Sie wirkten nicht wie die üblichen Obdachlosen. »Tut mir leid«, sagte Juno. »Für euch doch nicht«, dachte sie. Sie hatte sowieso nicht viel Geld in ihrer Geldbörse. Sie kamen an der Sparkasse vorbei, wo sie ihr Konto hatte. Der kleine Vorraum mit den Geldautomaten grellgelb erleuchtet. »Wie wär's«, dachte Juno, »20 Euro aus dem Automaten ziehen und sie den beiden überreichen. Besser gleich 50 Euro.« Kurz hatte sie Lust auf so eine großspurige, übertriebene Handlung, die beiden sicher irgendwie beschämen würde. Die zwei blieben an ihrer Seite, nicht aufdringlich. Eher zwei kleine Monde, die mit Juno um die Sonne flogen. »Wie heißt ihr?«, fragte sie irgendwann. »Pirva«, sagte die Frau. »Cielo«, sagte der junge Mann. »Schöne Namen«, sagte Juno, und Pirva meinte, ihr Name stamme aus der Inka-Kultur. Sie käme zwar aus Spanien, aber ihre Mutter hätte alle ihre Kinder nach Inka-Göttern benannt. Juno sagte, dass sie das für eine wunderschöne Idee hielte, aber Pirva schien es egal zu sein. Sie machte ein ausdrucksloses Gesicht. Die bunte Neonreklame einer Bar leuchtete ihnen entgegen. Juno kam öfter hier vorbei. Im Sommer saßen die Leute draußen auf dem Gehweg an Holztischen, aber jetzt war es noch zu kalt. Sie war noch nie in der Bar gewesen. »Los!« »Wir gehen rein«, sagte sie. Es war eine ähnlich übertriebene Idee wie die mit der Sparkasse und den 50 Euro, aber realistischer. Sie wartete nicht ab, was Pirva und Cielo dazu sagten, und öffnete die Tür. Drinnen war es verraucht. Die Bar war nicht allzu groß. Knallvoll. Überall saßen Männer und Frauen auf Stühlen und auf Bänken und hatten unzählige Gläser und Flaschen vor sich auf den kleinen Tischen. Laute Musik lief. Ein ausdruckslos schauender jüngerer Mann mit halblangen Haaren stand hinterm Tresen. Zwei Barhocker waren noch frei. Pirva und Cielo kletterten drauf. Juno lehnte sich an die Theke und bestellte 3 Bier. Sie musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass sie angeschaut wurden. Die Köpfe waren schon zu ihnen herumgeflogen, als sie reinkamen. Eine nicht mehr junge Frau mit 2 jungen Leuten. Wahrscheinlich dachten alle, sie sei die Mutter. Es war ihr beängstigend egal. »Denkt doch, was ihr wollt.« Juno trank die Hälfte ihrer Flasche ziemlich schnell aus und fühlte die komische Leichtigkeit von Alkohol, die in Wahrheit eine ölige Schwere war, in ihren Kopf steigen. Sie redeten ein bisschen über Pirvas Mutter. Juno interessierte sich für sie, weil sie ihren Kindern Namen aus der Inka-Mythologie gegeben hatte. Pirva erzählte, dass sie ein großes Friseurgeschäft in Barcelona geführt und ihre Kinder allein großgezogen hatte, nachdem ihr Vater einfach verschwunden war. Jetzt sei sie aber alt und krank geworden und habe den Friseursalon verkauft. »Sie ist sehr reich dadurch geworden«, sagte Pirva, »und hat sich ein Haus mit Pool gekauft.« »Wie alt ist sie denn?«, fragte Juno, und Pirva antwortete, 62. Juno erschrak. Sie hätte gedacht, mit alt sei mindestens 70 gemeint. Pirwa hatte sich ihr zugewandt. Juno konnte nicht erkennen, ob sie Drogen genommen hatte. Dazu fehlte ihr die Erfahrung. Ihr Blick wirkte klar. Sie und Cielo schienen es nicht ungewöhnlich zu finden, hier in der Bar mit einer Frau zu sitzen, die gar nicht mehr so weit vom Alter von Pirwas Mutter entfernt war. Plötzlich stellte der Barmann hinter der Theke ihnen drei bis zum Rand gefüllte Schnapsgläser auf die Theke. »Slivovitz«, sagte er, »geht aufs Haus. Wir haben diese Woche 10-jähriges Jubiläum.« Pirwa und Cielo schauten erfreut und prosteten dem Barkeeper zu. Juno zögerte etwas. Schnaps, der würde sie umhauen. Was sie Beno über Alkohol erzählt hatte, stimmte. Scheiß drauf. Das sagte sie sogar laut. Der Barmann grinste. Sie trank das Glas in einem Zug aus, wie die anderen es gemacht hatten, und fühlte brennende Wärme in den Magen runterlaufen. »Lebst du allein?«, fragte Cielo plötzlich. Juno glaubte zuerst, sie habe etwas Falsches verstanden. Es war eigentlich eine Frage, die sie automatisch den Love-Scammern zuordnete. »Nein«, sagte sie dann, »ich lebe mit Jupiter zusammen, dem großen Jupiter.« Pirwa und Cielo schauten ein bisschen amüsiert. Juno merkte, dass sie bereits betrunken war. Sie hatte seit dem Mittag nichts gegessen. Gut, dass Beno sie nicht sah. Sie lächelte ein bisschen in sich hinein. »Wusstet ihr, dass Jupiter mit seiner Gravitationskraft die Erde vor Asteroideneinschlägen schützt?«, sagte sie dann. »Gäbe es Jupiter nicht, gäbe es uns wahrscheinlich auch nicht. Dann hätte es dauernd was vom Himmel gehagelt und die Menschheit hätte sich gar nicht erst entwickelt.« Pirwa und Cielo machten große Augen, aber sagten nicht viel dazu. Der Barmann stellte nochmal 3 Slivovitz auf den Tisch. Juno hob ihr Glas. »Trinken wir auf Jupiter«, sagte sie. »Cheers, Jupiter«, riefen Pirwa und Cielo und sie lachten alle drei und stürzten die Schnäpse runter. Pirwa und Cielo sahen wieder amüsiert aus. Wahrscheinlich hielten sie sie für eine etwas wunderliche ältere Dame. »Was, wenn das stimmt?«, dachte Juno. Plötzlich nahm Cielo ihre Hände in seine. Es ging so schnell, dass Juno ihre Hände nicht mehr wegziehen konnte. Cielos Haut fühlte sich rau an. Er lächelte, oder eher war es ein schelmisches Grinsen. »Könnten wir heute Nacht bei dir übernachten?« Es klang mehr wie ein Vorschlag als eine Frage. Cielo hielt ihre Hände ganz fest, beinahe an den Handgelenken. Juno war wahrscheinlich zu betrunken, um es merkwürdig zu finden, oder sie war zu überrumpelt. »Das ist keine gute Idee«, sagte sie. »Jupiter ist nämlich sehr krank. Der große, alte Jupiter. Dass ausgerechnet er mal krank wird. Hoffentlich kracht sein Gravitationsfeld nicht zusammen, sonst kommen die Asteroiden.« Außerdem, Juno bemühte sich, nicht zu betrunken zu wirken und versuchte deutlich zu sprechen, »außerdem haben wir keinen Platz.« Cielo hatte ihre Hände wieder losgelassen und Juno kramte das letzte Geld für die Biere und das Trinkgeld aus ihrer Geldbörse und legte es auf die Theke. »Es gibt übrigens nur einen Menschen, den ich liebe«, sagte sie zu Cielo, »und nur der darf meine Hände halten.« Sie musste sich bemühen, nicht zu lallen. »Es war nur ein Spaß«, sagte Cielo. »Weiß ich«, sagte Juno. Draußen auf der Straße zeigte sie ihnen die Haltestelle für den Bus nach Konnewitz. Sie würden dort andere junge Leute finden, bei denen sie schlafen könnten. »Einfach wen in eurem Alter ansprechen«, sagte Juno. »Wird schon klappen.« Sie musste sich immer noch bemühen, dass sie nicht betrunken wirkte. Nicht wanken, nicht übermäßig grinsen. Es war anstrengend. Sie winkte den beiden, als sie drüben an der Haltestelle standen, und Pirwa und Cielo winkten zurück. Auf dem Weg nach Hause merkte sie, wie schwindelig ihr war. Mein armer Körper. Sie wünschte sich plötzlich, Pirwa und Cielo hätten sie doch nach Hause gebracht. Nicht bis in die Wohnung, nur vor die Haustür. Sie hätten sie stützen können, betrunken wie sie war. Einmal Menschen um sich haben, die sich um sie sorgten. Ein paar Minuten nur, das wäre eigentlich ganz schön, dachte sie. Jupiter lag schon im Bett, schlief aber noch nicht richtig. Schläfrig drehte er sich zu ihr um. Juno setzte sich an den Bettrand, streichelte über seinen Kopf. Sie fühlte sich schon etwas nüchterner und war froh darüber. »Na?«, sagte sie, und Jupiter sagte auch »na«. Er fragte, wie es beim Tanzen war. dass es gut gewesen sei, antwortete Juno. Sie traute sich nicht, die Wahrheit zu sagen und fühlte sich schlecht damit. Dass sie noch mit Leuten aus der Gruppe kurz in einer Bar war, sagte sie. Ich habe Schnaps getrunken. Wenigstens einen Teil der Wahrheit. Jupiter lachte. Du und Schnaps. Es habe Live-Musik in der Bar gegeben, sagte Juno. Sie habe da auch getanzt, die Zeit vergessen. Das ist doch schön, sagte Jupiter. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Vielleicht sah es ein bisschen wehmütig aus. Weißt du noch, wie wir mal zusammen in dem Club waren? Fragte sie, und Jupiter lachte wieder. Juno war gerade erst nach Leipzig gezogen. Sie kannten sich noch nicht lange. Jupiters Krankheit war noch nicht diagnostiziert. Juno fehlte das Tanzen von früher. Sie hatte eine Zeit lang die Nächte in Diskotheken durchgetanzt, und zwar wirklich getanzt, ohne Unterbrechung. Jupiter konnte nicht gut tanzen und tat es auch nicht gern, aber er war ihr zuliebe mit in diesen Club gekommen, ohne zu meckern. Sie hatten sich beinahe allein vorgefunden. Der Club war verwaist gewesen, und sie hatten die ganze Nacht zu zweit auf der Tanzfläche verbracht. Juno hatte Jupiters stampfende Bewegungen mit großer Rührung betrachtet. Er humpelte auch damals schon. Immer wieder geriet er aus dem Takt, fing sich wieder. Juno beobachtete, wie er sich größte Mühe gab. Erst war er verkrampft, dann aber irgendwann löste sich etwas in ihm. Er schloss die Augen, ließ die Arme wirbeln, zuckte in den roten und blauen Lichtern hin und her. Jupiter hatte getanzt und getanzt. Sein Sturmauge war herumgewirbelt. Juno, die Sonde, die ihn umflog, hatte alles gefilmt. Sie drückten sich lange. Sie hielten sich fest. Es war nicht klar, wer wen festhielt. Dann ging Juno rüber in ihr Zimmer, schaltete die kleine Lampe an. Juno machte den Finanzierungsplan für die nächste Performance. Sie zauberte Pizzazungen für Jupi aus der Einkaufstasche. Einer ihrer Facebook-Freunde postete ein Foto von Madonna bei den Grammys. Madonna mit ihrem jugendlichen, herzförmigen Gesicht. Der Freund schrieb, er finde Madonna super so, und Juno drückte den Herzbutton. Einige Frauen kommentierten, als ältere Frau solle man in Würde altern. Ihre Profilbilder zeigten, sie waren jünger. Juno verfasste einen langen, ätzenden Kommentar über den Begriff Würde, postete ihn nicht. Wieder zeigte sie Beno die neuen Tattoos, wieder ein Videocall. Sie hielt ihren Arm mit der Wildbiene in die Kamera. Wow, sagte Beno, sie ist schön. Jetzt hast du viel mehr Tattoos als ich. Meistens redeten sie auf diese Weise, eine Art Smalltalk, der eine Form von Tiefe hatte, weil sie so gut wie nichts aussprachen. Was konnte Juno auch sagen? Als weiße, europäische Frau, da blieb nicht viel, nachdem sie die Dokus über die Frauen im Urlaub in Kenia oder Ghana gesehen hatte und weil sie sich mit Love Scamming inzwischen gut auskannte. Und was durfte sie sagen, ohne sich zu verraten, ohne versehentlich etwas von ihrem wirklichen Leben zu erzählen? Auch da blieb nicht viel. Alles auf der Erde bestand aus Ausbeutungssystemen. Es gab nichts, was einfach so ohne einen Ausgleich getan wurde, ohne einen Zweck, der am Ende Geld abwarf. Geld war neben Feuer, Knall und Erschütterung die vierte Naturgewalt, die aus einem Überschuss an Energie entstand. Oder eher das Verlangen nach Geld, die Bedürftigkeit. Juno überlegte manchmal, sich den Schriftzug Money auf eines ihrer Beine tätowieren zu lassen. Wie weit war sie eigentlich schon gegangen und wie würde sie wieder aus der Geschichte rauskommen, zurück in die Normalität? Haha, welche Normalität denn bitte, Juno? Noch immer hatte Beno nie den Versuch gemacht, sie um Geld zu bitten. Würde das noch kommen? Was würde überhaupt noch kommen in dieser Geschichte? Es kamen zunächst zwei merkwürdige Sätze. Es war nach 11, der Strom in Benos Zimmer schon wieder abgestellt. Die Kerze flackerte wieder. Beno erzählte, er müsse nach Port Harcourt fahren, wegen eines Jobs. Irgendwas am Flughafen. Sicherheitskraft. Für den Job müsste er umziehen. Und würdest du das gerne tun? Würdest du gern wegziehen? Beno rauchte, wie immer. Qualm nebelte ihn ein, trübte das Kerzenlicht. Nein, sagte er, dort ist's viel schlimmer als hier. Er meinte seine Stadt. Es sei trostlos und gefährlich in Port Harcourt. Dauernd gebe es Schießereien. Dann sagte er, dass Nigeria überhaupt ein schreckliches Land sei. Er schaute nicht zu ihr hin. Sein Blick fuhr durchs Zimmer, blieb irgendwo hängen. Das Land tut nichts für seine Leute, sagte Benu, und Juno wusste wieder mal nicht, was sie antworten sollte. Dass man sich politisch engagieren müsse, dass man eine Revolution anzetteln müsse, dass man was tun müsse, sagte sie alles nicht, weil es vielleicht auch nutzloser Bullshit war, wenn es aus ihrem Mund kam, einem Mund in Deutschland. Juno sagte, dass es ihr leid tue. Danke, sagte Benu. This means a lot to me. Dann sagte er noch etwas. Du siehst so lieb aus. Du kannst gar nicht böse sein, sagte er. Neun. Juno reiste wieder in die Berge. Wieder in die Wohnung ihrer Mutter, in ihr früheres Zimmer, wo jetzt das Sofa stand, das früher im Wohnzimmer war. Es ließ sich ausklappen. Man konnte ganz gut darauf schlafen. In Leipzig war der Schnee längst getaut, aber hier lag alles bedeckt. Viel grauer Himmel hing über den Bergen. Man sah nur die unteren Hänge, die Wälder dunkel glänzend. Wäre der Abendhimmel klar gewesen, hätte man jetzt das Sternbild Löwe direkt über sich gefunden, mit seinem hellsten Stern Regulus. Über Mitteleuropa ist der Löwe ein horizontal ausgerichtetes Rechteck. Von seiner rechten Seite führt eine Art Hals aufwärts, an dem ein ziemlich kleiner Kopf hängt. Wenn man will, kann man einen auf dem Boden kauernden Löwen darin sehen. Juno sah einen Schwan oder einen liegenden Brachiosaurus. Als sie einmal auf Time and Date nachsah, entdeckte sie, dass der Löwe zu diesem Datum über Nigeria auf dem Kopf stand. Man konnte in Nigeria noch weniger darauf kommen, in der Figur einen Löwen zu sehen. Trotzdem hieß das Sternbild auf der ganzen Welt Löwe. Juno ging jeden Tag mit dem Hund einer Bekannten spazieren, die sie von früher kannte. Sie musste tagsüber ins Büro und war froh, dass Juno den Hund nahm. Ein Schäferhundmischling. Ninto hieß er. Juno rief den Namen gern. Das zweite N ließ sich vorne in der Zunge ein bisschen halten. Ein Gefühl, wie auf einer schwingenden Schaukel zu sitzen. Außerdem endeten die Laute mit diesem dunklen O, wie bei ihrem eigenen Namen. Auch Ninto schien ihre Rufe zu mögen. Er folgte ihnen sofort, sprang immer sogleich herbei, aber Juno rief ihn nicht oft, ließ Ninto lieber über die weiten, schneebedeckten Felder jagen, in der Mitte des Ortes zwischen den Berghängen. Manchmal schrieb sie Benu, schickte ein paar Fotos. Wow, so viel Schnee. Ich versinke darin. Ist das dein Hund? Nein, von einer Bekannten. Er flippt aus im Schnee, wälzt sich darin. Ich könnte ihm ewig zusehen. Ich will auch so einen Hund. Ich will auch so ein Hund sein. Juno überlegte seit längerem, einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Sie hatte Hunde früher nicht gemocht, vor allem große nicht. Sie hatte immer gedacht, sie wären nervöse Quälgeister. Dabei waren Hunde sanft und behutsam, wie dicke große Wolken. Juno hatte seit neuestem einen Blick für sie. Ein Hund? Niemals, lach Smiley. Niemand mag sie hier. Sie beißen manchmal. In Deutschland werden Hunde verehrt, besonders die kleinen. Man trägt sie in der Handtasche, nimmt sie mit ins Büro. Hier in den Bergen gibt's Hunde, die retten dich aus dem Schnee. So einen Hund bräuchte jeder. Einen Rettungshund. Wovor sollen sie dich retten? Vor allem. Hauptsache nicht vor mir. Giff, großer Hund, der einen auf dem Boden hockenden Wellensittich zärtlich mit der Schnauze anstupst. Giff, weißer Bullterrier, der die Zähne so fletscht, dass es aussieht, als grinse er breit.
Inka Löwendorf mit der siebten Folge aus dem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Das Buch ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Und diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. 2024 war das wärmste Jahr, seitdem Temperaturen gemessen werden. Das haben Experten des EU-Programms Copernicus mitgeteilt. Hauptursache dafür sei der menschengemachte Klimawandel. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sören Harms.
1,5 Grad. Diese Marke hat jetzt erstmals ein Jahr überschritten. Und gemeint ist damit Folgendes. So viel höher war 2024 die Durchschnittstemperatur auf der Erde als vor 1900. Damals haben Menschen die Temperaturen erstmals systematisch gemessen und notiert, in einer Zeit also, als Öl, Gas und Kohle noch längst nicht so massenhaft verbrannt wurden und daher weniger CO2 entstand. Deswegen wird damit verglichen. Die Kopernikus-Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, nie enthielt die Erdatmosphäre so viel vom Klimagas Kohlendioxid wie derzeit. Nie waren die Ozeane so warm, nie gab es so wenig Eis in unseren Gletschern und an den Polkappen. Kopernikus-Direktor Buontempo sagte, die Menschheit habe es aber noch in der